Wenn ich als Sender jemand bin, der super gern kommuniziert und ich bin jetzt dein Friseur und dann quatsche ich dich die ganze Zeit voll, dann bin ich egoistisch in diesem Moment. Wenn ich die richtigen Fragen stelle, und ich rede jetzt wirklich nicht nur vom Verkauf, sondern generell von zwischenmenschlicher Kommunikation, wenn ich Fragen stelle, dann öffne ich damit sozusagen die Büchse der Pandora. Wir Menschen lächeln viel zu wenig und gerade Männer lächeln zu wenig. Und wenn wir dann vorne auf die Bühne kommen und so ein verkrampftes, genervtes Gesicht haben, dann strahlt es ja keine rhetorische Souveränität aus. Ein Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business oder Bücher von Alexander Beukholt. Ihr merkt schon, heute eine andere Stimme, aber erstmal heißen wir euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Podcast heißt Business oder Bücher und heute wird sich eine Sache herausstellen. Heute heißt es nicht oder, sondern und. Business und Bücher in Kombination. Mehr dazu aber gleich. An der Stelle, Alexander, dir gehört das Wort.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Pascal. Ihr Zuhörer merken, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und einen professionellen Moderator engagiert, der jetzt alles für mich übernimmt. Ich möchte am besten eigentlich gar nicht mehr sprechen, denn dieses fällt mir schwer. Ich bin ja eher der Schreiber und deswegen outsource ich das einfach. Nein, Scherz, das ist natürlich nicht die Idee. Aber diejenigen, die schon immer mal besser kommunizieren wollten, werden in der heutigen Sendung, glaube ich, einiges lernen.
So hoffen wir auf jeden Fall.
Genau.
Wer bist du auf jeden Fall drin.
Wer bist du denn, dass man von dir etwas über Kommunikation lernen kann? Stell dich vielleicht einfach mal vor.
Sehr gerne. Meine Story ist immer vom Stotterer zum Moderator. Ich war früher als Kind starker Stotterer. Und so von der ersten bis zur siebten Klasse hatte ich riesige Probleme damit, vor Menschen zu sprechen. Also wenn der Lehrer oder Lehrerin mich drangenommen hat, dann war für mich immer erstmal Stillschweigen. Da kam ich nicht wirklich aus mir raus, weil dieses Stottern mich so gehemmt hat. Dann mit der Zeit durch Logopädie, Sprech- und Sprachtherapien das Ganze ablegen können und habe dann angefangen, im Rahmen meines FSJs, so mit 18 Jahren, kleinere Sportveranstaltungen zu moderieren. Da kamen dann so 20, 30 Personen. Ich stand irgendwie mit einem kleinen Mikrofon und einer Box und habe dann diese Wettkämpfe moderiert. Das Ganze wurde mit der Zeit dann immer größer und größer, sodass ich dann Veranstaltungen vor 10.000 Menschen moderiert habe oder vor 7.500 Menschen. Also viele schöne, verschiedene Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Das ist so der Weg, woher ich komme, aus dem Bereich vom Leiden hin zur Passion. Wir sprechen ja nachher auch noch über Bücher und Business. Und der Weg war für mich immer begleitet mit Lektüre. Es hat für mich immer schon eine große Rolle gespielt zu lesen, weil ich einfach finde, dass da Informationen drinstecken, die wir sonst so aus dem persönlichen Umfeld nicht kriegen. Und so habe ich dann angefangen, damals mein erstes Persönlichkeitsbuch zu lesen von Tony Robbins, das Power-Prinzip, das Robbins-Power-Prinzip, wo dieser wunderschöne Satz drin war, constant and never ending improvement. Also konstante und nie endende Entwicklung. Und da kam für mich so der Gedanke, okay, Pascal, raus aus der Komfortzone. Du musst vor Menschen sprechen. Du kannst es nicht, du musst es können, also mach das. Und so war dann mein Weg in die Selbstständigkeit.
Was für Sportveranstaltungen waren das?
Immer Leichtathletikmeisterschaften. Sowohl jetzt im niedersächsischen Raum. Ich komme ursprünglich aus Hildesheim, wohne mittlerweile in Hannover. Und es waren immer Leichtathletikveranstaltungen, die ich da moderiert habe. Teilweise auch dann irgendwann Eröffnungen von Fitnessparcours und Hallen und solchen Geschichten. Aber gestartet bin ich im Bereich Leichtathletik.
Okay. Bist ja ein Experte in Moderation, Kommunikation und Rhetorik. Diese Frage, die ich dir jetzt stelle, die bezieht sich ja vielleicht auf Letzteres. Auch auf Kommunikation im Allgemeinen. Was war die schwierigste Situation, in der du rhetorisches Geschick beweisen musstest oder kommunikatives Geschick?
Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich an so Situationen wie ein Blackout denken oder sonstige Geschichten. Das ist bei mir nicht.
Bei Vorträgen oder so? Nein.
Solche Geschichten. Mhm. An der Stelle kann ich noch kurz ausholen, weil ich fahre zweigleisig. Also ich habe nicht nur die Selbstständigkeit, sondern ich bin auch noch in dem klassischen Beamtenjob. Ich bin nämlich noch Polizeibeamter hier in Niedersachsen, weil wie ihr euch vorstellen könnt, so mit 18 Jahren große Veranstaltungen moderieren, da haben die Menschen einfach früher gesagt, nee, da wollen wir einen erfahrenen Moderator. Das heißt, ich musste mich da erstmal langsam hocharbeiten und habe dann meinen Traumjob verwirklicht. Das war so mein Kindheitstraum, zur Polizei zu gehen und meinen Dienst zu versehen. Das habe ich auch gemacht, 3 Jahre studiert und durfte dann nach dem 3-jährigen Studium intensive Erfahrungen im Bereich deeskalative Kommunikation machen. im Streifendienst begegnest du ja immer wieder Menschen, die widerstreitende Interessen haben, die ja teilweise der Polizei auch nicht wohlgesonnen sind. Und da ist es immer wieder interessant, dieses Thema Rhetorik, Kommunikation für sich einzusetzen und ja so zu nutzen, dass das polizeiliche Ziel dann in dem Fall durchgesetzt wird. Und du fragst ja jetzt gerade, was war so meine herausforderndste Situation? Da denke ich immer an einen Tag vor, ja, ich glaube, das ist ungefähr 3 Jahre her, im Sommer zurück. War super heiß, um die 30 Grad und wir haben Einsatz reinbekommen von der Suizidankündigung. Eine Person wollte sich da von der Brücke stürzen und wir hatten dann den Auftrag, die Person erstmal zu finden. Haben sie dann Gott sei Dank auch gefunden, war dann ungefähr so in 20 Meter Entfernung und stand halt auf diesem Brückenpfeiler, kurz davor, da runterzuspringen. Und das war so eine Situation, wo dann alles zusammenkam, ne? Also sowohl das, die polizeiliche Ausbildung mit all den Themen, die wir da behandeln und auch dieses Thema Kommunikation, Rhetorik, mit dem ich mich dann natürlich befasst habe. Also wie schaffen wir es halt in dem Fall wieder, das polizeiliche Ziel und auch das noch größere Ziel, Menschenleben zu retten, durchzusetzen. Und das war so eine Situation, die ist mir einfach total hängen geblieben, wo ich gemerkt habe, Rhetorik ist so enorm wichtig, Kommunikation ist so wichtig, dass du damit Menschenleben retten kannst.
Ja, Business oder Bücher, was ist denn das Thema, was hier eigentlich mehr auf dem Herzen liegt?
Da will ich das Thema Business.
Okay. Ich finde es auch ganz interessant, immer so zu hören, wie ist man überhaupt selbst in die Selbstständigkeit gekommen, ne? Also wie hat man gemerkt, dass jetzt das, du hast bei der Polizei gearbeitet und wie das war, das natürlich kommuniziert, aber wie du gerade beschrieben hast, waren das ja sehr viele andere Situationen.
Mein Ansatz war immer, ich kann nur Dinge coachen, die ich selber gemacht habe. Und wenn wir so heutzutage bei Instagram reingucken, haben wir da ja ganz viele Menschen, die stellen ganz viel dar, aber sind letztlich ganz wenig. Und ich befinde mich selbst auch noch auf dem Weg und kann trotzdem sagen, das, was ich in meinen Coachings, in meinen Kursen vermittle, das habe ich entweder selbst angewendet oder selber mal erfahren, in anderen Coachings zum Beispiel. Und deswegen war mein Ansatz immer, ich muss erstmal in irgendeinem Bereich, der mit Rhetorik, mit Kommunikation zu tun hat, mich beschäftigen, das selbst erleben, damit ich dann auch am Ende sagen kann, so und so müsst ihr das Ganze machen. Und deswegen war mein Weg damals mit 18 bis ungefähr 21, 22 Jahre wirklich nur diese Moderation zu machen, auf großen und kleinen Bühnen zu stehen und da die Erfahrung zu sammeln. Und dann hat sich das mit der Zeit entwickelt durch Instagram und Posts bei LinkedIn, dass Einzelpersonen auf mich zukommen und meinten, hey, du stehst doch auf der Bühne, kannst du nicht mal. Ich habe hier das und das Problem, ob es jetzt Lampenfieber war, ob es Präsentieren mit PowerPoint war. Und habe mir dann gedacht, okay, ich fuchs mich da auch nochmal für mich selbst richtig rein, Thema Coaching, systemisches Coaching, um dann das letztlich auch vermitteln zu können. Und habe dann angefangen, kleinere Einzelcoachings zu geben. Also wirklich eine Person. Und mit der Zeit wurde das dann größer, dass ich dann auch zu Firmen gegangen bin und da geschult habe. Aber der Weg war bei mir aus der Moderation hin zu den Kursen.
Also du hast einfach, das war jetzt kein richtiger professioneller Instagram-Account, sondern einfach dein Instagram-Account und da unter anderem waren da natürlich Bilder von Veranstaltungen, wo du moderiert hast. Und du hast ihn jetzt einfach so geführt, wenn man halt einen Instagram-Account führt, ne? Nehme ich an.
Ja. Früher der private Account, habe da einfach ab und zu mal was hochgeladen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das macht mir super viel Spaß. Ich mache das nicht nur, um mich aus dieser Komfortzone rauszubewegen, sondern auch, um einfach ein paar Steps im Leben nochmal weiterzukommen, habe ich dann angefangen, mir einen eigenen Account nochmal zu machen, nur für die Selbstständigkeit. Und da hat sich das dann so richtig entwickelt, weil dann einfach privat und Business getrennt war.
Ja, im Nachhinein ergibt das dann natürlich Sinn, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Aber ich finde es interessant, wie organisch das dann sich entwickelt hat. Und ist ja vor allem auch schön, also ne, so schön, dass man da quasi dann so reinstolpert und dann halt Kunden oder Interessenten halt auf einen zukommen. Damit rechnet man ja vielleicht auch erst gar nicht so oder ist überrascht.
Also die ersten Coachings, die ich gemacht habe, das war, ohne dass ich das beabsichtigt hätte. Das war teilweise, habe ich noch kostenlos gecoacht, weil einfach ein Bekannter auf mich zukam. Da habe ich gesagt, ey, ja cool, was für eine Ehre überhaupt, da gefragt zu werden. Und das Feedback war immer so positiv, dass ich dann dachte, okay, da kannst du mehr reingehen.
Die Personen, die du heute coachst, was für Personen sind das? Sind das Unternehmer oder welche Branchen oder aus welchen Bereichen kommen die? Was machen die? Was sind ihre persönlichen Motivationen?
Ja, es unterscheidet sich. Es Ich habe ja den Bereich Firmencoachings, wo ich dann ganz klassisch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter coache. Das kann jetzt der Fortbildungsbereich sein. Das können normale Menschen sein, die viel telefonieren, ob es jetzt Verkauf ist oder Akquise, wie auch immer. Und wenn wir in den Bereich gucken, Einzelcoachings, dann sind es vermehrt Unternehmer, Führungskräfte und Experten. Also irgendwie Menschen, die ein Business im Hintergrund haben und wissen, okay, Rhetorik, Kommunikation ist enorm wichtig, da muss ich ran. Und das sind meist Menschen aus dem Bereich Führung oder halt selbstständige Unternehmer.
Du sagst, Kommunikation und Rhetorik sind für diese Menschen enorm wichtig. Aber welche Vorteile hat es denn konkret, wenn ich als Unternehmer kommunizieren kann?
Also Rhetorik generell hat für jeden einen großen Vorteil. Ne? Ob das jetzt der Polizist ist auf der Straße, der irgendwie widerstreitende Interessen unter einen Hut bringen muss, oder ob du im Friseursalon arbeitest und deinem Kunden vielleicht nochmal das ein oder andere Haarprodukt nett verkaufen möchtest, auch wenn dieser Begriff in Deutschland immer sehr negativ behaftet ist. Kommunikation wenden wir ja tagtäglich an. Sobald wir morgens aufstehen, aus dem Haus gehen, ob es jetzt mit dem Busfahrer und der Busfahrerin ist, ob es irgendwie an einem Kundenschalter ist oder das erste Gespräch auf der Arbeit, wir kommunizieren tagtäglich. Und deswegen ist Rhetorik halt mehr als nur ein Softskill. Es wird ja mal gesagt, ja, ist ein Softskill, den kann man haben, braucht man aber nicht. Das sehe ich halt entschieden anders, weil das ist eine Fähigkeit, die wir tagtäglich nutzen. Und wenn die nicht ausgebaut ist, dann mangelt es da. Und wenn wir dann einen Bereich weiter gucken, selbstständige Unternehmer oder Führungskräfte, dann ist es da ja noch wichtiger, weil diese Menschen müssen ja ihre Vision, ihre Ziele vermitteln und eben nicht nur alleine nach vorne gehen, sondern auch die Menschen mitnehmen, die dann jetzt dahinter stehen. Und wenn du es nicht schaffst, deine Ziele, deine Visionen so zu vermitteln, dass sie verstanden werden, dann funktioniert das ganze Unternehmen ja nicht mehr.
Ja, du musst deine Ziele und Visionen vermitteln, nach innen, aber vor allen Dingen auch nach außen, auf den unterschiedlichsten Marketingformen, die es so gibt. Stell mir vor, in Videos, es gibt viele Vortragsredner auf Präsenzveranstaltungen, allgemeinen Werbung vielleicht auch, ne? Also dass man noch nicht mal, wo man redet, sondern wo man etwas schreibt, könnte ich mir vorstellen, ist das auch wichtig im Hinterkopf zu haben, selbst wenn man das eventuell die schriftliche Kommunikation oder Werbeanzeigen auslagert.
Klar. Also wenn wir draufschauen, unterscheiden sich halt die verbale und die schriftliche Kommunikation maßgeblich. Also du kannst bei Sätzen mal ein Komma machen und ein Weil, nochmal ein Relativsatz. Wenn du in deiner Kommunikation permanent in verschachtelten Sätzen sprichst, dann wirst du eben deine Vision, deine Ziele nicht vermitteln können. Und deswegen besteht da schon ein deutlicher Unterschied. Zeitgleich ist es so, es gibt so bestimmte Punkte, auf die du in deiner verbalen Kommunikation achten kannst, die dann 1:1 auch genauso im Schriftverkehr gelten. Also das klassische Beispiel bei Führungskräften ist das Thema Mann. Mann könnte jetzt. Und dann ist mal die Frage, wer ist jetzt mit diesem Mann gemeint? Und das zieht sich ja sowohl durch die schriftliche Kommunikation als auch durch das, was wir halt verbalisieren. Okay. Das ist in allen Bereichen. Ja, und zum Thema Führungskräfte, Unternehmer. Eine klare, zielgerichtete Kommunikation erreicht Menschen und begeistert sie ja letztlich auch. Und deswegen denke ich auch immer an Menschen wie Barack Obama, wie auch Elon Musk, Donald Trump, auch wenn er keinen guten Ruf hat, weil er sehr polarisierend ist und auch teilweise ja sich so dieser dunklen Rhetorik bedient. Das sind an sich, nur von der Fachexpertise Rhetorik, sind es gute Redner, weil sie schaffen es, Menschen zu erreichen und zu begeistern.
Verstehe. In Bezug auf Verkaufen, ich musste an einer Stelle schmunzeln, da du das Friseurbeispiel genannt hast. Es gibt viele Menschen, und ich gehöre dazu, das sind Situationen, die wollen am liebsten, da will man am liebsten gar nicht kommunizieren. Beziehungsweise ich bin jetzt froh, dass ich einen Friseur gefunden habe.
Der nicht so viel redet.
Der gar nichts sagt. Ne? Also ich gehe zum Barber halt und dann sage ich hier, Haare so und so viel Millimeter und oben lang. Und dann macht er das und dann sagt man Tschüss.
Verstehe ich. Auch das ist Teil der Rhetorik, ne? Und auch Kommunikation. Vielleicht kennst du Friedemann Schulz von Thun, der dann von den vier Seiten einer Nachricht spricht. Und ne, das ist zählt ja alles mit dazu. Und Friedemann Schulz von Thun sagt auch, es gibt Sender und Empfänger. Und wenn ich als Sender jemand bin, der super gern kommuniziert und ich bin jetzt dein Friseur und dann quatsche ich dich die ganze Zeit voll, dann bin ich egoistisch in diesem Moment. Weil in dem Moment achte ich nicht darauf, was möchte mein Empfänger überhaupt. Und deswegen ist ein großer Teil der Rhetorik, der Kommunikation auch das aufmerksame Zuhören. Ja, wird immer als aktives Zuhören bezeichnet. Das klingt für mich immer so ein bisschen wie eine Technik. Ne? Ich bediene mir einer Technik, damit ich dann gut kommunizieren kann. Letztlich geht es ja um das aufmerksame Zuhören. Und wenn ich einen Kunden habe als Friseur jetzt zum Beispiel und ich merke, da kommt nicht viel auf die Frage, wie geht's dir, was hast du gemacht, dann ist in dem Fall für mich Kommunikation die Kommunikation einzustellen, weil ich orientiere mich ja immer an meinem Adressaten, an demjenigen, der da vor mir sitzt. Wenn ich da so einen Menschen habe und wir bleiben beim Friseurbeispiel, dann wären ja die einzigen Fragen, die ich noch stellen könnte, warst du mit dem letzten Ergebnis zufrieden? Wie leicht fällt dir das Stylen? Hast du da Herausforderungen? Und dann kommen die Menschen ja vielleicht so ein bisschen aus sich raus und das gibt mir wieder Punkte, wo ich dann ansetzen kann. Und da rede ich ganz klar nicht von diesem ekligen Verkaufen und nochmal irgendwie was zuschustern. Das ist damit nicht gemeint. Verkauf kann auch einfach sein, aufmerksam zuhören, die richtigen Fragen stellen, dass der Kunde dann wiederkommt.
Die Fragen, die du gerade ja genannt hast, das sind ja Fragen, die die Bedürfnisse abklopfen, die der Kunde haben könnte und die ja durchaus auch Sinn machen. Was hört sich auch wie eine Form von Beratung an und man kann gutes Verkaufen, soweit ich da die Theorie kenne, ist ja nur das, dass man dem Kunden das gibt, was er eigentlich ohnehin möchte, aber es vielleicht noch nicht ganz so bewusst weiß, dass er das möchte.
Ja, genau so ist es. Ja. Frage nach den Bedürfnissen ist eh extrem sinnvoll, weil daran kannst du dann wiederum deine Kommunikation auch ausrichten.
Wir sind ja jetzt nicht alle Friseure, beziehungsweise die meisten Zuhörer werden schon Dinge verkaufen, aber keine Haarschnitte. Wenn wir jetzt auf andere Geschäftsmodelle eingehen oder auf gibt es da vielleicht Tipps oder Hinweise, die du geben kannst, um Verkauf besser zu gestalten, indem man einfach besser kommuniziert?
Menschen versuchen im Verkauf immer ihr Produkt zu verkaufen, ohne überhaupt zu wissen, was der Kunde braucht. Das ist so, als ob du zum Arzt gehst, das Zimmer betrittst und der sagt, okay, Sie brauchen jetzt ein Nasenspray. Und du bist aber hingegangen, weil du Fußschmerzen hast. Das ist einfach nicht passend in dem Fall. Und genauso ist es im Verkauf. Und da machen wir gerade wieder die Brücke hin zu diesem Thema aufmerksames, aktives Zuhören. Für mich ist der Erfolgsfaktor der Kommunikation das aufmerksame Zuhören gepaart mit Fragen. Wenn ich die richtigen Fragen stelle, und ich rede jetzt wirklich nicht nur vom Verkauf, sondern generell von zwischenmenschlicher Kommunikation, wenn ich Fragen stelle, dann öffne ich damit sozusagen die Büchse der Pandora und kann dann gucken, was kommt da so. Und ich erfahre Geschichten, ich erfahre Informationen. Und dann kann ich mich natürlich auch in Bezug setzen. Es soll ja keine Interviewsituation sein. Aber dieses Thema aufmerksame Zuhören, Fragen stellen, lässt sich einfach ein tolles Gespräch aufbauen. Und deine Frage zielt jetzt auf den Verkaufsbereich ab. Wenn ich Thema Versicherung habe oder irgendwelche Staubsauger verkaufen möchte, machen wir das klassische Beispiel, dann muss ich doch erstmal erfahren, wo liegen jetzt die Herausforderungen meines Kunden, meiner Kundin. Für den einen ist es, ich habe ein 2-3-etagiges Haus, ich möchte diesen schweren Staubsauger, den ich habe, jetzt nicht immer wieder hochschleppen. Für den anderen ist es, ich habe viele kleine, feine Ecken und muss da rein. Und wenn ich das alles nicht weiß, wie soll ich dann mein Produkt auch wirklich gut verkaufen können? Und deswegen sind der Schlüssel der Kommunikation immer die Fragen.
Kannst du Fehler nennen, die Unternehmer, jetzt nicht nur auf Verkauf, sondern im Allgemeinen in ihrer Kommunikation immer wieder machen, wenn sie ihre Botschaft zum Beispiel vermitteln wollen? Was fällt dir da auf?
Sie haben oft keine Rollenklarheit. Also sie wissen in diesem Moment nicht genau, was sie wie kommunizieren möchten. Und dann sind sie so am Hin- und Her-Trudeln zwischen den verschiedenen Bedürfnissen von sich als Führungskraft, von dem Unternehmensziel und auch von den Mitarbeiternzielen. Also da schon mal ganz klar der Punkt. Ich muss mir erstmal klar sein, in welcher Rolle bin ich gerade und was ist mein konkretes Ziel. Und sobald das klar ist, wird sich auch die ganze Kommunikation straffen. Und zweiter Punkt, den ich immer sehe bei Unternehmern und auch Führungskräften, sie reden teilweise, um einfach nur zu reden. Sie haben das Standing. Sie haben eine gewisse Position inne und damit haben sie auch ein gewisses Rederecht. Und viele kommen dann in so eine Plauderstimmung und dann wiederholen sie nochmal und dann machen sie da nochmal einen Schwenk hin und dann wiederholen sie es nochmal. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schlafen einfach mit der Zeit immer weiter ein oder hören gar nicht mehr zu, weil gar nichts Relevantes mehr rüberkommt. Und ich nenne das dann immer das KZP-Problem. Also komm zum Punkt. versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ein schönes Beispiel ist da immer für diejenigen, die Kinder haben. Wenn du einen schwierigen Sachverhalt hast, versuche es deinem 5-jährigen Sohn, deiner 5-jährigen Tochter zu erklären. Und wenn du das so einfach rüberbringen kannst, dass sie es auch versteht, dass er es auch versteht, dann werden es jetzt hier auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen.
Ja, wir Deutschen sind ja eigentlich bekannt für direkte Kommunikation im Vergleich zu anderen Unternehmenskulturen in anderen Ländern. Aber nichtsdestotrotz kann ich deine Beobachtung nachvollziehen, weil es gibt, natürlich gibt es Menschen, die einfach gerne reden, die extrovertiert sind und die auch Spaß an der Kommunikation haben, wenn sie arbeiten oder im Arbeitskontext. Und dann kann so ein Problem auftreten. Vielleicht ist man sich dessen auch immer gar nicht bewusst, weil ich fand es wirklich gut, wie du halt gesagt hast, ne, man hat ein gewisses Rederecht, ja. Ne, also man wird jetzt, die anderen werden erwarten, dass da was Wichtiges kommt, was man als Führungskraft gerne kommunizieren möchte, und da wird man jetzt nicht nach zwei Sätzen sagen, kommt zum Punkt.
Klar, auf jeden Fall. Und das wäre aber schön, weil ganz oft lassen sich schwierige Sachverhalte auch in einfachen Sätzen formulieren, und die müssen gar nicht immer ausufern, nochmal ausgeführt werden. Und du sagtest gerade so schön, wir in Deutschland lieben ja eine direkte Kommunikation. Teilweise ist es so, dass die Herausforderung liegt bei uns Deutschen ganz oft in diesem Bereich der Selbstoffenbarungsangst. Wir hatten ja eben Schulz von Thun schon angesprochen mit den verschiedenen Seiten einer Nachricht. Und ein Teil einer Nachricht, die wir kommunizieren als Sender, ist ja dieser Punkt Selbstoffenbarung. Also was sage ich mit der Aussage aus? Das klassische Beispiel ist, ich sage zu meiner Frau, die Ampel ist rot. Wir fahren Auto, die Ampel ist rot. Dann ist ja die Selbstoffenbarung in dem Fall, ich habe gesehen, dass es rot ist und ich teile dir das jetzt mit. So. Und in Deutschland haben wir ganz oft das Problem der Selbstoffenbarungsangst. Wir versuchen, so wenig Informationen über uns selbst preiszugeben, damit wir nicht angreifbar sind. Das machen die Amis zum Beispiel ganz anders. Die sind offen, die sind herzlich. Wenn die jemanden kennenlernen, dann sind die direkt da im Austausch. Und sowas gibt es in Deutschland nicht. Und das ist auch eine Herausforderung von Unternehmern und Führungskräften, dass sie sich trauen, sich selbst zu offenbaren und auch Informationen von sich preiszugeben. Und damit sind jetzt nicht nur die großen Stärken gemeint, sondern auch mal die verletzlichen Seiten, die Schwächen.
Man soll als Unternehmer wirklich Schwächen kommunizieren und offenbaren.
Ja, definitiv. Wenn wir so in die Generationenforschung reingucken mit den Generationen Y, Z, dann haben die ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach transparenter Kommunikation. Also die wollen mit einbezogen werden und die wollen auch mit Menschen kommunizieren, mit denen sie ja eine Beziehung haben. Und dieses Prinzip von früher, die Führungskraft macht die Tür auf, schreit raus, alle müssen es umsetzen, die Tür geht wieder zu und alle huschen, das gibt's heutzutage nicht mehr, weil wir Menschen, also die jungen Generationen, ganz anders erzogen sind. Die durften mitbestimmen, die konnten sich ihre Ziele teilweise auch schon selbst aussuchen. Und wenn die in so ein Umfeld kommen, wo Führungskräfte einfach so führen, wie ich es gerade geschildert habe, dann wird es ganz, ganz schwierig.
Ja, die Art und Weise der Kommunikation muss man, das ist ja ein Kriterium, was man anlegen kann. Nämlich Alter oder Generationsfrage. Natürlich gibt es dann noch individuelle Kriterien, wenn man jemanden besser kennt, was für eine Persönlichkeit oder Charakter hat der, ne, oder auch andere Kriterien, wie man seine Kommunikation an den Zuhörer anpasst.
Ja, definitiv. Das hatten wir vorhin schon zu diesem Punkt, adressatengerechte Kommunikation. Also wen habe ich da überhaupt und was sind so seine Bedürfnisse, was will der vielleicht auch hören?
Okay. Man kennt ja oft Politikerbeispiele, wenn man jetzt von guten Rednern oder Rhetorikern spricht. Du hast ja auch schon welche genannt. Aber kennst du vielleicht auch, was mich interessieren würde, ist ein Unternehmer, der aus deiner Sicht richtig gut kommuniziert?
Also Elon Musk hatten wir eben schon mal angesprochen. Der polarisiert, der schafft es, komplexe Visionen, also Tesla und SpaceX, auf den Punkt zu bringen und Menschen dafür zu begeistern. Gucken wir so in den deutschsprachigen Raum, dann fällt mir da Stefan Quandt ein von BMW. Ist einer der größten Aktionäre und ich glaube auch selber im Vorstand bei BMW drin. Und der schafft es einfach auf eine total sachliche und zielgerichtete Art, das zu vermitteln, was er sagen möchte. Wenn du dir den Namen bei Google eingibst, dann ist er so bekannt für strategische Entscheidungen, die er transparent vermitteln kann und zugleich auch dann dadurch Vertrauen und Sicherheit ausstrahlt. Den habe ich jetzt persönlich noch nicht gecoacht. Deswegen deine Frage zielt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen auf diesen persönlichen Bereich ab. Ich hatte jetzt letztens ein Coaching mit Nils Eifler. Das ist ein großer Immobilienunternehmer hier in Deutschland, der aber auch teilweise, soweit ich weiß, in den USA noch aktiv war. Und bei dem bewundere ich einfach seine Authentizität. Der schafft es, total angenehm seine verletzliche Seite, seine Emotionen zu zeigen und dennoch diese Vision zu vermitteln und dass er einfach ein Macher ist. Und das hat mich bei ihm sehr inspiriert.
Glaubst du, dass die Person, die du genannt hast, dass das schon so eine gewisse Anlage bei denen existiert, weswegen die so gut darin sind? Oder haben die das alles von alleine gelernt? Weiß ich nicht, wie kommt man dazu eigentlich halt? Wie lernt man diese Dinge?
Also aus meiner Sicht sind Menschen besonders gut im Bereich Kommunikation, Rhetorik, wenn sie häufig und vor allem gerne in den Austausch mit Menschen gehen. Wenn du jemand bist, der total ungern kommuniziert, dann hast du ja einfach viel weniger Referenzerlebnisse als Menschen, die immer proaktiv auf andere Menschen zugehen und da ihre Erfahrungen sammeln. Deswegen, ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist schon mal, dass du ein Menschenfreund bist. Wenn das gegeben ist, dann fällt es dir deutlich leichter. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, lässt sich Kommunikation erlernen. Ob das jetzt durch Bücher ist, in denen man da viel Zeit investiert, oder dann letztlich durch Coachings, wo man verschiedene Situationen nachspielt und das Wissen bekommt, das man dann auch eben braucht und nicht irgendwie aus dem Buch das komplette Wissen, schaffst du es, dahinter herzukommen und deine Kommunikation zu steigern.
Wie lange dauert es, das zu lernen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt wirst du bestimmt Monate, Jahre oder am besten nur Tage hören.
Ich kann mir schon denken, dass die Antwort wahrscheinlich differenziert ausfallen wird. Also es hängt von den Ausgangsvoraussetzungen ab und von den Zielen, die man eigentlich erreichen möchte.
Ja.
Wäre meine Antwort.
Das ist schon mal eine gute Antwort. Ich möchte noch einen Punkt mit auf den Weg gehen, weil wir diese Begriffe ja die ganze Zeit synchron verwenden. Wir reden ja immer von Kommunikation und von Rhetorik. Die Kommunikation ist ja ein Teilbereich der Rhetorik. Und Rhetorik war ja früher im großen alten Rom die Kunst der Rede. Also wie du eine Rede gut aufbauen kannst und deine Informationen vermitteln kannst. Und Kommunikation ist für mich mehr dieses auch Zwischenmenschliche. Und ich glaube, die Rhetorik an sich, wie ich präsentiere, wie ich meine Gestik gut einsetzen kann, die Blickführung, mein Lächeln, wie ich meine Sprechstruktur aufbaue. Ich glaube, das lässt sich leichter lernen als den Themenbereich der Kommunikation. Ich erkläre auch, warum. Wenn ich eine Präsentation halte, dann kann ich das betrachten wie ein Theaterstück. Ich bereite mich darauf vor, ich überlege mir, wo stelle ich mich hin, was machen meine Hände, ich gucke mir vielleicht Videoaufnahmen von mir an und ich experimentiere und sehe, das funktioniert eher weniger. Das funktioniert gut. Bei der Kommunikation habe ich immer noch mal einen Gegenspieler. Und den kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ich kann dir jetzt einen Satz sagen, darauf wirst du eine Antwort geben. Stelle ich dir diese Frage in 2 Wochen wieder oder stelle sie in einem anderen, dann wird da wieder eine andere Antwort kommen. Das heißt, Kommunikation zu lernen ist deutlich schwieriger als den Bereich der Rhetorik, den Bereich des Präsentierens zu erlernen. Und wenn du mich so auf eine Zeit festnageln müsstest, ich glaube, so ein 2-tägiger Rhetorik-Workshop, wo du wirklich betreut wirst, wo du Techniken mit an die Hand bekommst, dann Analysen stattfinden, bringt dich schon enorm weiter, wenn du dranbleibst. Also nur 2 Tage Training und dann bist du der perfekte Rhetorikprofi, wird nicht funktionieren. Aber wenn du das Wissen, das du da erlangst, in den nächsten 2 bis 6 Wochen anwendest, dann kannst du riesige Sprünge machen. Und genau das Gleiche gilt auch im Bereich Kommunikation.
Das ist doch schon eine optimistischere Antwort, als ich es eigentlich gedacht habe. Ne? Also wenn man 2 Tage ist ja jetzt am Stück, das ist ja jetzt nicht so viel. Natürlich, wenn man dranbleibt, klar, das ist das verständlich, dass man immer dranbleiben sollte und dass man anwenden sollte, was man lernt.
Ich vergleiche diesen Bereich Rhetorik immer mit so einem dunklen Raum. Ja, wenn du dir vorstellst, bei dir im Zimmer gehen jetzt alle Lampen aus. Und ich gebe dir jetzt so eine kleine fitzelige Taschenlampe und du leuchtest in diesem Raum umher. Dann wirst du irgendeinen Gegenstand, ich sag jetzt mal, vielleicht eine Wasserflasche, die dir bei dir auf dem Tisch steht, die wirst du sehen. Und dann fängst du wieder an, mit der Taschenlampe umherzuleuchten und der Gegenstand, der eben noch erleuchtet war, wird dann nicht mehr erleuchtet sein, dafür ein anderer. Warum erzähle ich dir das? Genau das ist für mich Rhetoriktraining. Wenn jemand bei mir ins Training kommt, dann hat er diesen dunklen schwarzen Raum. Und dann sage ich ihm vielleicht, hey, du hast so einen Wortfüller drin, du benutzt ziemlich oft das Wort tatsächlich. Oder wenn du vorne präsentierst, dann fummelst du dir die ganze Zeit so nervös an den Händen rum. Das ist die kleine fitzelige Taschenlampe, die umherleuchtet. Und die Kunst ist, dann nach dem Rhetoriktraining, wenn diese ganzen Punkte bekannt sind, den Taschenlampenschein immer weiter zu vergrößern, dass ich sowohl das Problem mit den Wortfüllern drin habe, als auch mit den Händen. Oder um in der bildlichen Sprache zu bleiben, ich habe die Flasche erhellt und gleichzeitig noch den zweiten Gegenstand.
Okay. Ich wollte dich für diejenigen, die keine Geduld haben, nach 3 Rhetorik-Tipps fragen, die du exklusiv unseren Zuhörern geben kannst. Tipp 1 wäre schon mal in sprachlichen, verständlichen Bildern reden. Habe ich da recht?
Ja. Das ist auf jeden Fall hilfreich, funktioniert aber auch nur, wenn du das schon mal so dir vorher überlegt hast. Das ist ja kein Vergleich, den ich mir jetzt gerade eben mal ausgedacht habe, sondern den habe ich mir bewusst ausgesucht, weil er viele Punkte verdeutlicht. Für die meisten ist ein ganz guter Rhetoriktipp, wenn wir jetzt beim Thema Präsentation sind, das Lächeln. Wir Menschen lächeln viel zu wenig und gerade Männer lächeln zu wenig. Und wenn wir dann vorne auf die Bühne kommen und so ein verkrampftes, genervtes Gesicht haben, dann strahlt es ja keine rhetorische Souveränität aus. Das heißt, der erste Tipp, den ich immer schon mal gebe bei Trainings ist, zeig mal ein Lächeln. Gerade zu Beginn bei der Begrüßung, da passt es eigentlich immer. Und der zweite Tipp, den ich dann oft mitgebe als sogenannten Erfolgsgarant ist, hab die Hände mal im aktiven Bereich. Das ist der Bereich vom Kinn bis zum Gürtel, ungefähr schulterbreit. Da können sich die Hände so abspielen. Für diejenigen, die jetzt das Video sehen, die werden es sehen. Also in diesem Bereich empfinden wir Gestik einfach als besonders stimmungsvoll, besonders souverän. Und dritter Part, KZP, komm zum Punkt. Weniger ist manchmal mehr.
Welche Bücher oder andere Ressourcen kannst du empfehlen für diejenigen Hörer, die jetzt halt nicht die Kurzform haben wollen, sondern die ein bisschen mehr Geduld haben und auch ein bisschen mehr Zeit investieren wollen.
Die vor allem gerne lesen.
Ja, auch die.
Ja, ich hatte es ja in der Anmoderation, die ich heute für dich machen durfte, Alexander, schon angedeutet. Bücher haben bei mir eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. So von meinem ersten Persönlichkeitsentwicklungsbuch von Tony Robbins hin jetzt zu diesen ganzen Kommunikation- und Rhetorikbüchern. Da war ganz, ganz viel Tolles dabei. Bücher, die ich immer empfehle, ist einerseits von Stephen R. Covey, das Buch Die 7 Wege zur Effektivität. Das ist ein Buch, da dreht es sich ganz viel auch um Lebensführung, um Mindset, um Effektivität im Leben. Nur er betont immer wieder, dass Kommunikation und dieses Miteinander im Umgang mit Menschen der Erfolgsgarant im Leben ist. Und das ist so eine Botschaft, die kann ich auch unterstützen. Seitdem ich mich mit Kommunikation beschäftige, schaffe ich es einfach viel besser, meine Ziele zu verwirklichen. Ob das jetzt im Business ist, im privaten, Beziehung, was auch immer. Sobald du verstehst, wie Kommunikation funktioniert, kannst du im Leben mehr erreichen. Deswegen ist meine zweite Empfehlung beim Thema Buch auch immer, wie man Freunde gewinnt. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, von wem es ist, ob das
von Hafen ist. Connolly, Congaree oder... Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, aber es ist ein Buch aus, glaube ich, aus den 1920er Jahren sogar schon, also ziemlich alt.
Total alt. Auch das Buch von Stephen Covey ist schon relativ alt, ich glaube aus den 80ern. Und daran siehst du einfach, das sind Bücher, die überdauern Jahrzehnte, weil da Prinzipien drinstehen, die immer funktionieren. Und wie man Freunde gewinnt, verdeutlicht einfach, wie wichtig es ist, auf dieses Beziehungskonto einzuzahlen. Und eben nicht immer bei sich zu sein, dieser Egoismus, den mal wegzustreichen und mehr bei der Zielgruppe zu sein. Ich finde, das verdeutlicht dieses Buch auch sehr gut. Und wenn es rein kommunikativ sein soll, dann das Buch von Jörg Knoblauch, Sprechen ist Silber, Schweigen ist Gold. Er behandelt sehr, sehr viele Tipps zum Thema Sprachfähigkeit in der Kommunikation und diesem wichtigen Erfolgsgaranten, den ich auch eben schon angeführt habe, KZP, kommt zum Punkt.
Okay, das kann man sich auf jeden Fall merken. Man kann sich vielleicht nicht alles merken, was wir in diesem heutigen Podcast besprochen haben, aber KZP werde ich mir zumindest merken. Weil sogar das neue Jahr begonnen hat, was sind so eigentlich deine Business-Zukunftspläne?
Also die letzten Jahre waren bei mir immer ein Part Akquise. Nicht im Sinne von ekligen Verkaufen, sondern einfach dieser Punkt bei Instagram präsent sein, bei LinkedIn präsent sein und bei meinen Kunden. Und da hat sich ein schöner Kundenstamm aufgebaut, den ich sehr, sehr gerne habe. Ich hatte im letzten Jahr gut zu tun und deswegen steht für mich in diesem Jahr der Punkt auf der Agenda, auch hier, komm zum Punkt, / weniger ist mehr. Ich möchte mich dieses Jahr mehr auf die Punkte fokussieren, die wirklich wichtig sind. Und das ist für mich auch der Part Familie neben dem Business. Ich möchte dieses Jahr etwas kürzer treten, mir meine Kunden noch mehr aussuchen und ja, einfach ein tolles Jahr haben. Ich freue mich auf das Jahr.
Ich mich auch. Freut mich, dass wir beide so optimistisch in die Zukunft blicken. Und es wird ja allgemein davon gesprochen, dass es schwierig ist oder dass die Umstände in manchen Branchen schwierig sind. Aber ich denke, gut kommunizieren wird einem immer nützen. Und ja, egal ob im beruflichen, unternehmerischen oder privaten Kontext. Also ich sehe da auch, sehe da auf jeden Fall optimistisch für dich in die Zukunft, was dein Geschäft angeht.
Das glaube ich auch. Und Podcasts werden auch steil gehen.
Ja, aber das hoffe ich natürlich. Das hoffe ich natürlich auf jeden Fall. Wie kann man dich denn erreichen?
Unterschiedliche Wege. Das kann klassisch über meine Website sein, indem ihr einfach meinen Namen, Pascal Will, bei Google eingibt. Oder ihr findet mich bei LinkedIn, bei Instagram. Und vielleicht schaffen wir es ja auch in die Shownotes noch die Telefonnummer zu hinterlegen. Dann ist alles mit dabei. Und ich bin da wirklich immer sehr, sehr offen für Fragen, für Anregungen, was auch immer. Jetzt letztens einen sehr, sehr netten Kontakt mit einer Mutter von einem 9-Jährigen, die einfach sagte, hey, mein Sohn hat so ein bisschen Herausforderungen im Bereich Stottern, kannst du mir da mal helfen? Und das sind auch Themen, die mache ich gerne auch außerhalb von dem Business-Charakter einfach so, weil ich es wichtig finde, da miteinander zu leben.
Das hört sich sehr schön an. Ich werde die wichtigen Dinge reinschreiben in den LinkedIn-Post und auch in die Beschreibung der Podcast-Episode für diejenigen, die das unbedingt mal sich auschecken wollen, ganz empfehlen. Ich danke dir auf jeden Fall vielmal, nicht nur für die Anmoderation heute, die mich ja gedanklich und sprachlich etwas entlastet hat. Ich bin ja so überarbeitet.
Ja.
sondern natürlich auch inhaltlich für das, was du hier uns mitgeteilt hast und dass du dir Zeit genommen hast. Vor allen Dingen, ich weiß, du bist viel unterwegs. Hat auch eine Weile gedauert, bis wir hier einen Termin gefunden haben, an dem wir beide können. Aber ich freue mich wirklich, dass es heute geklappt hat und wir diese Episode gemeinsam aufgenommen haben. Vielen, vielen Dank dir, Pascal.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung, Alexander.